Ich wollte euch nicht unterbrechen, euer Pastor hat mich nach vorne geschickt. Aber sehr, sehr schön, dieses Lied. Das hätte man noch ein paar Mal singen können, so klar auf Jesus ausgerichtet. Wenn man erstmal beginnt, über die Strahlkraft der Gemeinde die Bibel zu lesen, dann öffnet sich so unendlich viel. Ich dachte heute Nachmittag in der Vorbereitung für diesen Abend, man müsste von heute Morgen einfach munter weitermachen. Und ich dachte da so an die schwierigen Umstände zur Zeit Jesu, als er mal über Ehescheidung befragt worden ist. Und dann haben die ja gesagt, ja, aber Gott hat es Mose auch erlaubt und so und wir dürfen das ruhig. Und dann hat Jesus so einen schönen Satz gesagt, am Anfang war es nicht so. Und das sage ich auch manchmal bei schwierigen Diskussionen, wenn man mir so schwierige Themen stellt, wo man sich heute ja ordentlich verbrennen kann, was sexuelle Freiheit betrifft und die Wahl der Geschlechter und so. Am Anfang war es nicht so. Gott hat nicht zwei Evas geschaffen, nicht zwei Adams geschaffen. Man muss immer wieder zurück zum Original. Und es ist sehr gut, wenn Gemeinde besonders mit ihren leitenden Leuten darüber nachdenkt, wo kommen wir her, wo wollen wir hin? Und auch so eine Art Standortbestimmung mal durchgeht und sagt, wo stehen wir jetzt? Das ist gut, diese innere Einkehr. Und vielleicht auch im Denken an bessere Zeiten oder Aufbruchszeiten vor eurer Generation und davor und all diese Zeiten immer wieder hochzuholen. Ich möchte aber an diesem Abend nicht so sehr jetzt mit euch die Apostelgeschichte anschauen, weil das wäre quasi das Paradies der Gemeinde. Wie war es am Anfang? Wäre ja hochinteressant, das nochmal Revue passieren zu lassen. Ich habe dafür auch die PowerPoint hier. Aber ich denke, es führt zu weit. Ich habe einen anderen Akzent für dich auf dem Herzen, wo du dich selber prüfen kannst. Und lese einen Text aus Jesaja 6, Vers 8. Ich hörte die Stimme des Herrn, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Dass Gott im Alten Testament schon von sich im Plural spricht, in der Mehrzahl, ist ja ein kleines Filetstück nebenbei. Aber dass der allmächtige Gott, der Menschen sucht, die sich seiner Sache widmen, suchen muss, und noch wie ein Bittsteller daherkommt und fragen muss, wer macht mit, ist eigentlich ein Unding. Ich meine, wenn ich jetzt aus dem Beruf greife, da ist einer irgendwo Kommunalpolitiker im Ehrenamt und die Bundesregierung kommt und will ihm Ministerposten, dann sagt er aber, hurra, hier bin ich dabei. Das ist ja eine Beförderung sondergleichen. Und wir werden eingeladen, in einem Reich mitzumachen, das ewig besteht. Ich weiß nicht, ob wir diesen Ritterschlag erahnen, aber der wartet auf einen jeden Christen. Wen soll ich senden? Wer will gehen? Natürlich geht der Herr zu seinen Leuten hin, die an ihn glauben. Das ist das Normale, dass er die beruft, die an ihn glauben. Und dann aber finde ich natürlich auch Texte, und die Leute wissen ja auch, innerhalb einer Gemeinde ebenfalls, dass das mit dem Dienen im Auftrage Gottes gar nicht so einfach ist. Jesaja hat das auch gesagt, nachdem er etliche Jahre den Willen Gottes erfüllte und sagt, umsonst habe ich mich abgemüht, Jesaja 49, 4, vergeblich für nichts meine Kraft verbraucht, doch mein Recht ist bei meinem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Eigentlich ist dieser Text eine Prophezeiung auf Jesus hin, denn Jesus hat auch Bilanz gehalten nach seinem 3,5-jährigen Dienst am Volke Israel. Im Vorfeld hat er den Jüngern immer gesagt, da ist so viel zu tun, wir brauchen Leute, betet dafür, die Ernte ist groß, gibt nur wenig Arbeiter. Seid nicht frustriert darüber, dass es so wenig Arbeiter gibt, aber ihr könnt immerhin noch beten, dass es mehr gibt. Bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Gemeinde oder Ernte auszusenden. Unser Herr wirbt also auch an und zeigt uns, wie es geht. Er selber hat ja eine ganze Nacht verbracht im Gebet, bevor er seine Jünger berufen hat, was uns ja zeigt, dass auch das Rufen in Kraft eine verborgene geistliche Kraft braucht bei dem, der ruft. Jedenfalls habe ich das selber in meinem Dienst auch festgestellt. Ich habe Leute versucht, zu Diensten zu überreden, als ich junger Pastor war und merkte, das geht viel leichter, wenn ich mal ein paar Stunden im Gebet für jemanden bin oder mit der Gemeinde vor Gott bin und frage, Herr, wen willst du senden, wer will ich gehen, wen kann ich ansprechen? Und dann bekam dieses Ansprechen eine Nachhaltigkeit, über die ich immer gestaunt habe. Er, unser Herr, hat also gesagt, dass er Menschen sucht. Und diese Prophetie auf Jesus wird erst deutlich, wenn wir das Ende des irdischen Dienstes von Jesus anschauen, denn er steht am Ende seines Dienstes auf dem Ölberg und klagt über die Fruchtlosigkeit oder Ergebnislosigkeit seines Dienstes. Das kann man nachlesen, Matthäus 23, 37. Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen? Also hier war wirklich einer am Arbeiten. Er kam ja vom Norden des Landes, aber er hat sich immer wieder auf den langen Weg nach Jerusalem gemacht, zu Fuß und in diesem heißen Land, und hat keine Mühe gescheut, wieder und wieder Jerusalems Bürger aufzusuchen und unter ihnen zu wirken und mit Zeichen und Wunder auf seine Kraft und Autorität aufmerksam zu machen. Aber er sagt, wie eine Henne habe ich euch versammeln wollen unter meinen Schutz, wie die Henne das bei den Küken macht. Und ihr habt nicht gewollt. Ich meine, dass das ein Erstaunen auslösen können, dass auch unser Herr Jesus möglicherweise mit diesem Jesaja 49 Text, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verbraucht, dass das bei Jesus vorkam. Er ist doch der Allmächtige. Er ist doch der Heilige und Sündlose, er ist der Bevollmächtigte, der Totenerweckte, und er scheitert an seinen Bekehrungsaufrufen bei den Leuten. Das scheint kein Automatismus drinnen zu sein, und es ist nicht eine Frage der Heiligkeit und, sondern hier musste Jesus durch ein höheres Planungsgesetz des himmlischen Vaters durch, weil der Vater sah, dass das Volk Israel das Potenzial in sich trug, Jesus zum Kreuz zu rufen. Kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und dieser Herr, der hier Bilanz hält, zeigt eine andere Seite eines Dienstes, und vielleicht schockt es dich kurz, dass Jesus so resignierend mal drauf war, aber es ist geschrieben, so ist es hinterlassen. Und ich muss feststellen, dass es, wenn man so innehält und Bilanz hält und auch mal kritisch ist in Bezug auf in der Selbstanalyse, dem eigenen Leben oder innerhalb des Kollektivs der Gemeinde, dann werden wir feststellen, dass man ganz schön Stehkraft braucht, wenn man dann seine eigenen Schwachheiten bedenkt, dass man nicht komplett mutlos wird. Ich erinnere an Elia, gehe nicht so groß auf ihn ein, aber er war ja schon ein Held und hatte gerade den Baalskult seinen Kopf abgehauen, um es mal grob zu sagen, damit eine echte Bekehrung im Land wieder stattfindet, nach Jahren des Ungehorsams. Und dann hat er aber seine Kraft dermaßen verbraucht im Dienst, dass er zu guter Letzt also suizidgefährdet war. Ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, an deinen Bund, haben die Söhne Israels verlassen, haben deine Altäre niedergerissen, deine Propheten mit dem Schwert umgebracht, und ich allein bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie danach, auch mir noch das Leben zu nehmen. Nimm meine Seele von mir, sagt er dann. Asaf, der auf das Wohlergehen der Ungläubigen schaut, sagt, also ich will versuche dem Herrn zu gefallen, und bei mir ist das Leben manchmal so schwer und schier überfordernd, und die anderen fragen nach nichts, sündigen munter vor sich hin, werden dafür nicht gerichtet, leben fröhlich durch den Tag. Puh, beinahe wäre mein Fuß ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte. denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Und so hat also jeder Gläubige in Bezug auf Gottes Nachfolge und schon gar ihm zu dienen, der wird seine ganz eigene Zäsur erleben und die wird nicht immer freundlich ausfallen. Paulus hält auch in den Galater 4,11, ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa ganz vergeblich an euch gearbeitet habe. Nichts ist frustrierender als vergebliche Arbeit. Gerade wir in unserer Kultur lieben doch Effizienz und gute Ergebnisse, wenn wir schon was machen. Aber das kann vorkommen im geistlichen Dienst. Und er sagt das auch ganz vertraulich seinem Zögling, dem Timotheus, der ja zu der Zeit ungefähr vielleicht schon Mitte 30, Anfang 40 war und 5 Gemeinden beaufsichtigt hat. Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, wo er ja seine Missionsreisen hinunternommen hat später, sich von mir abgewandt haben. Und er konnte sie sogar namentlich nennen. Aber er merkte selbst in Apostelgeschichte 20, 24, am besten ist es, wenn man sein eigenes Leben gar nicht groß für wert achtet. Das heißt, wenn die Leute sich von einem abwenden, dass man das nicht persönlich nimmt. Das ist ganz wichtig, sondern es kann ja auch einfach eine Zulassung Gottes sein. Er sagt, ich werde das, wenn ich Niederlagen habe im Dienst für Gott, wie sagt man das so früher, im Zeugnis geben für einen Arbeitskollegen oder und der fällt eben nicht gleich auf die Knie und wird Christ, dass diese scheinbaren Niederlagen mit in das Programm reingehören und dass man sagt, ich habe meinen Beitrag geleistet und das lasse ich jetzt mal so stehen, ohne mich selber anzuklagen und ich nehme auch keinen Ankläger aus der unsichtbaren Welt der Finsternis an in meinem Herzen, ich marschiere weiter. Ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende, weitermache in der Mitarbeit des Reiches Gottes und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes weiter zu bezeugen. Ja, und dann am Schluss kann er sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft, also es gilt im Reiche Gottes, wer sich rufen lässt, mitzumachen, das wird ein Kampf sein, denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, gegen die Meinung des einen oder die Empfindlichkeiten des anderen, das ist nicht das eigentliche Problem, sondern gegen Fürsten und Gewalten, die versuchen, unsere Seelenkraft auszusaugen, uns ständig anzusprechen auf unsere Schwachheiten. Er ist der Verkläger der Schwestern und Brüder und ich sage immer nur, wenn Leute so an Minderwertigkeit geistlicher Art leiden, ich sage, wer hat dir wieder geflüstert, dass du unwürdig bist? Weißt du nicht, dass deine Würdigkeit in der Gerechtigkeit Jesu Christi besteht? Darin steh doch auf und darin bleib auch stehen. Und lass dir nicht deine Kraft rauben durch falsche Gedanken. So sagt Paulus dann zum Schluss, dass er diesen Kampf bis zuletzt kämpfen musste. Und dazu möchte ich diejenigen ermutigen, die vielleicht mal wirklich gesegnet unterwegs waren, eine gute Entwicklung hatten oder einige in einer guten Entwicklung sind, dass sie sich nicht aufhalten lassen. Wir müssen realistisch bleiben, wenn es darum geht, die Strahlkraft der Gemeinde nach außen zu bringen, dass das einen Widerstand bringt. Mein goldener Satz ist, die Ziele Gottes sind auf dieser Erde umkämpft. Wir denken an Johannes, der der Wegbereiter Jesu war, muss ich nicht groß ausführen, er ist Bibellesern bekannt. Der Mann hat wirklich Tausende zur Buße auch rufen können. Und das unter diesen ach so frommen Leuten, den Traditionalisten, den Heuchlern, die nach außen hin so fromm tun und in Wirklichkeit ein grausames Leben führen, schlimmer wie manche Leute in der Welt. Und er hat sie getauft im Jordan und als Zeichen ihrer Umkehr und Buße und Bereitschaft, ihre Sünden zu Gott zu bringen. Und als er weiter diese Predigten rausbringt, dann auch den Kaiser mahnt, doch die Inzucht zu lassen, in der er da unterwegs war, dann hat er kurzerhand seinen Kopf verloren. Wir wissen, wie jämmerlich er gefangen genommen worden ist und enthauptet worden ist. Und dass er auch in dieser Phase eine kurze Irritation hatte, indem er einen Boten lossandte, der sollte Jesus fragen, ob er wirklich der Messias ist. Also wir merken, dass mit dem Dienst des Herrn ist nicht immer Happy End. Das ist ganz tief zu verankern in einer jeden Seele, die bereit ist, an dieser im Ende gekrönten Mission des Reiches Gottes mitzumachen. Und zwar andauernd mitzumachen. Immer wieder diese Strahlkraft zu bejahen, die durch Christi Wohnung, Geisteswohnung in uns ja lebt. Sie ist ja da. Wir müssen sehen, was sind die Scheffel-Gedanken, die das verdunkeln, was sind die Kräfte, die man uns raubt, welcher Schatten kommt in meine Seele, damit das Potenzial, das durch Christus in mir ist, freigesetzt wird. Wir denken an Jesus selbst. Ich meine, er hatte einen sehr erfolgreichen Einstieg, abgesehen von der Oberversuchung da in der Wüste, wo der Teufel selbst sich aufmacht, Jesus schon im Ansatz zu ersticken in seinem Dienst, indem er ihn zu einem Ungehorsam verleitet. Wir denken an Stephanus. Wir sehen, wie dieser Mann unter der Salbung wirklich ein erfolgreicher Evangelist ihm werden war. Und dann wird er gesteinigt und dann fragen sich doch die Frommen, ja wo ist denn Psalm 91, wo sind die Schutzengel, wo ist denn dieser Mann, der so nah am Herzen Jesu war, in seinen Gebeten gewesen, bewahre uns vor dem Bösen, sollen wir doch beten, und jetzt wird er gesteinigt vor den Augen der Frommen. Wir werden einiges nicht ganz reimen können auf den ersten Blick, erst im zweiten Blick kriegen wir eine Schärfung rein, damit uns solche Miss- und Umstände nicht aus der Bahn werfen. Ich denke an die ganzen Glaubenshelden. Hebräer 11 wird ja immer gerne bis zum 35. Vers gepredigt, rauf und runter und zitiert. Aber Vers 36 wird es still, jedenfalls so auf den gängigen Kanzeln. Und ich habe das mal extra rausgeschrieben, weil es zum Thema passt. Da sind aber andere, nach all den Glaubenshelden, die sehr erfolgreiche Ergebnisse vorzeigen konnten, geht das so ganz in einem über, ohne großen Vorerklärung. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geiselung versucht. Wozu versucht? Ihren Glauben an Jesus zu lassen, nicht mehr für ihn im Einsatz zu sein. Dazu durch Fesseln und Gefängnis. Und wir kennen diese Psychogefängnisse und diese Psychofesseln und wir kennen dieses Mobbing im Internet, bei Facebook und Co. und überall, wenn man seine Stimme zu einem Thema erhebt, jedenfalls stelle ich das fest. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen. Wo ist denn der Reichtumssegen unseres Herrn, den er verheißen hat für die, die sich für ihn einsetzen? Also hier kommt eine Menge an Widerspruch auf. Wo sind die bewahrenden Kräfte des Himmels bei seinen Leuten? Warum tut der Herr so, als sähe er es nicht und schließt beide Augen und guckt zu, wie seine guten Leute, die von ganzem Herzen bereit waren, für ihn zu leben, wie die mundtot gemacht werden? Ja, es wird beschrieben hier, dass sie unter Mangel gelitten haben. Und das passt ja nicht zu dieser Aussage unseres Herrn Jesu, der sagte, macht euch keine Sorgen über den morgigen Tag, betet unser täglich Brot, gebt uns heute und schaut die Vögel an, ihr kennt das alles. Bedrängt, geplagt, sie, und jetzt kommt's, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in Klüften der Erde. Warum? Weil sie sich zurückziehen mussten von diesen ganzen giftigen Leuten, die ihnen schaden wollten. Und diese alle, und jetzt kommt's, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, nämlich an der Seite Jesu zu sein bis zum letzten Atemzug, haben die Verheißung nicht erlangt. Auch sie trugen Wort Gottes, sie trugen Verheißung in sich, dass der Herr der Größere ist, dass der in uns ist, stärker als der in dieser Welt ist. Und letztendlich haben sie, was das Zeitliche betrifft, ihre Verheißung, ihr Ziel nicht erreicht. Da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollen. Gott hat also in der Niederlage noch einen höheren Plan. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Und Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Spätestens hier wird man sehr vorsichtig sein, wenn irgendwo Missstände passieren, schon sein Urteil zu fällen. Man muss sich da wirklich lernen, auf die Lippen zu beißen und behutsam zu sein. Und Jesus hat das ja auch gesagt, richtet nicht über andere, beurteilt sie nicht in ihrem Tun oder im Richtigen und Falschen. Das ist der Gemeinde nicht geziemen. Wenn ich durch die Kirchengeschichte gehe, um nur mal ein paar Größen rauszurufen, der heilige Bernard, der war ja der Reformator, der einflussreichste am Vatikan und hat ja viele letztendlich aufgerüttelt über den falschen Weg ihrer Kirche, sagt doch im Finale seines Dienstes, ich habe meine Bestimmung nicht erfüllt, meine Worte und meine Schriften waren ein Fehlschlag. Und so trauert er in der Bilanz über seinen eigenen Dienst vor sich hin. Es sind gefährliche Elia-Momente, es sind diese Momente, wo wir einfach mal wagen, Bilanz zu halten, wo stehen wir gerade. Und wenn wir da selbst so bestimmte Vorstellungen uns hingebastelt haben, wie Gott uns auf dieser Erde führen müsste, und wir neigen ja dazu, die Honigverse in der Bibel uns besonders zu merken, dann kann es da zu großen Irritationen kommen. So auch hier bei Bernard damals. Und auch Jesu Mission schien ja gescheitert, eigentlich in bester Gesellschaft. Der Chef selber hat auch gemerkt, er hat das nicht geschafft mit dem Volk Israel. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf, Johannes 1,11. Das war sein Ergebnis. Denken wir an den Co-Reformator zur Zeit Luthers, Calvin. Ja, was schreibt er? Alles, was ich tat, war wertlos. Die Gottlosen werden dieses Wort freudig ergreifen. Aber ich wiederhole es trotzdem noch einmal. Alles, was ich tat, war wertlos. Wenn der wüsste, ja, wie viele Millionen Holländer sich aufgrund seines Glaubensengagements später dann bekehrt haben und den Herrn gepriesen und Kirchen gebaut und Kirchen gefüllt haben, nur mal um den Bereich zu nennen, weil der Calvinismus da sehr stark eingeschlagen ist in der jüngsten Kirchengeschichte, dann hätte er vielleicht nicht so gesprochen. Aber das war so sein Moment der Selbstanalyse. Und deswegen rate ich, wenn ich all diese Leute anschaue, David Livingstone, geh nicht zu hart mit dir ins Gericht. Es gibt noch ein anderes Prinzip und das werde ich im Finale dir versuchen, tief ins Herz zu schreiben. Ihr habt vielleicht gehört von dem großen Afrika-Missionar David Livingstone. Der hat also 23 Jahre Dienst auf dem Missionsfeld in Afrika geleistet und schreibt in einem Brief, alles, was ich rückblickend auf seine 23 Jahre Einsatz, Mitarbeit. Alles, was ich tat, hat nur den afrikanischen Sklavenhandel eröffnet. Und in der Tat ist in der Zeit viel Schiffverkehr aufgekommen, als die Schiffe stabiler wurden, dass man aus Amerika rüberfuhr über den Atlantik in Afrika, starke, kräftige Männer gefangen nahm und abführte und auf dem amerikanischen Sklavenmarkt verkaufte und da ein Geschäft draus machte. Und er zog sich das an. Wenn du erstmal eine schlechte Stimmung hast, deutest du alles, was dort geschieht, dann in deine eigene Richtung. Und die Missionsgesellschaften bringen auch nach 23 Jahren Arbeit keine Frucht. Ach, wenn er wüsste, und ich glaube, der Herr wird es ihm geflüstert haben, dass Afrika zurzeit eigentlich der Garant für erweckliche Entwicklung ist. Ich war oft in Ghana und in Nigeria und Angola und weiteren Ländern. Es ist so schön zu sehen, wie die da in großen Scharen rankommen, wirklich in großen Scharen rankommen. Preist dem Herrn, preist dem Herrn. Das, was man damals tat und deren Ergebnis man nicht sah, das muss man lernen zu denken. Alle Mühe, sagt er, scheint vergebens gewesen zu sein. Ich habe umsonst gearbeitet. Und das ist die Gefahr der Momentanalyse. Das möchte ich. George Bowens, Indienmissionar, auch bekannt, 1861 bis 1902 gelebt. Ich bin der größte Taugenichts der Gemeinde Gottes. Gott schlägt mich, bedrückt mich mit Enttäuschung. Er baut mich wieder auf und dann lässt er zu, dass ich ins Nichts zurückfalle. Ich würde gerne neben Hiob sitzen und ich kann mich mit Elia identifizieren. Meine ganze Arbeit war vergebens. Puh. Das ist ein richtiger Depri-Teil jetzt meiner Predigt, aber ich will dieses Kapitel euch einmal öffnen, weil wenn man das vorher weiß und Depri-Zeit kommt, hat man was entgegenzusetzen. Wenn das einseitig nur läuft, quasi auch die Umwerbung, komm, pack mit an im Reiche Gottes, komm und lerne dich zu multiplizieren und dich nur mit Honigversen motiviere, dann entsteht eine Einseitigkeit, ich spreche von verwöhnten Christen, ihr lieben Eltern, wer möchte schon ein verwöhntes Kind haben, das auf höchstem Niveau schon klagt, bei kleinsten Kleinigkeiten, weil dies oder jenes nicht passt, deswegen ist der Tag doof, wie die Kleinen manchmal so sind. Jesus sagt jedenfalls, dass er die Bewahrten Israels zurückbringen sollte und dass es ihm nicht gelungen ist. Und seine eigenen Anhänger fanden seine Worte auch zu hart. Ihr kennt die Passage aus Johannes 6, 66, als die Leute noch mehr Wunder von ihm forderten und er kein Wunder mehr gab, sondern letztendlich auf das Abendmahl hin predigte, wer mein Fleisch nicht isst, von meinem Blut nicht trinkt, wird keinen Anteil haben an mir und dem Reich Gottes. Und wir wissen, dass dann von da an der Großteil seiner Jünger wegging. Das ist eine andere Strahlkraft. Man möchte sagen, es ist eine Spannung zwischen Licht und Schatten. Und nur wo Licht ist, kann auch Schatten entstehen. Rein menschlich klingt das nach Niederlage, aber in Wirklichkeit musste Jesus, um dem Vater zu gefallen, durch diverse Prüfungen hindurchgehen, denn Großes wartete auf ihn, nämlich zur Rechten des Vaters zu sitzen und zum ersten Mal in seiner Existenz alle Macht zu bekommen, im Himmel und auf Erden. Da waren also Prozesse, die er durchlaufen hatte. Das zeigt uns die Schrift summa summarum sehr vielfältig. Die Israeliten, die Jesus ja zum Vater bringen sollte, schrien ja gerade das Gegenteil, kreuzigt ihn. Und ich muss sagen, wenn ich so an den Hebräerbrief denke, dass ich Jesus umso mehr liebe, dass er solche Lebenssituationen zu meistern hatte. Ich lese aus Hebräer 4,15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, Jesus ist da gemeint, der zu Rechten Gottes sitzt, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, in gleicher Weise wie wir, versucht worden ist. Doch blieb er dabei ohne Sünde. Und vielleicht gibt es auch in deiner Biografie als Christ Abschnitte, wo du entmutigt worden bist und dich zurückgezogen hast. Und wie soll man das sagen? Es läuft ja so elegant heutzutage in den Gemeinden, manchmal im überfrommen Kleid. Ja, der Herr hat mir gezeigt, dass was Neues kommt, deswegen steige ich jetzt aus diesem Dienst aus. Also, wenn der Herr das schon gezeigt hat, kann man da nichts mehr sagen. Und so schleichen sie sich aus dem Dienst hinein in die Zuschauerrolle, Passivität, keiner weiß, was los ist. Das sagt jetzt mal einer, der eine Gemeinde über 3 Generationen, 35 Jahre sehr wohl beobachtet hat, von den Jungen wie den Alten. Wir alle stehen in diesen Herausforderungen, dass es mal nicht so gut läuft, rein äußerlich betrachtet und schon gar nicht nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen. Und da haben wir an dem Herrn Jesus jemanden, der genau das durchlitten hat. Er hat erlebt, wie sein Dienst nicht den Erfolg brachte, den er sich wünschte, den er als Leidenschaft in sich trug, zu den Seinen zu gehen, dort aufgenommen zu werden. Und wir sehen, dass er selbst in mancherlei Schwachheit gewesen ist, auch in dem Bereich der Ablehnung und der Undankbarkeit. Ich weiß nicht, was für Leute da gerufen haben in Jerusalem, kreuzigt ihn, aber es war ja eine Massenhysterie, die dieses Wort und diesen Satz, kreuzigt ihn, die Leute erfasst, wie vielen von ihnen. Den hat er gesegnet durch seine Lehre, durch seine Weisheit, hat ihm Lebensfreude gegeben. Und plötzlich war das alles nicht mehr wichtig. Der Mainstream sagt, kreuzigt ihn. Und so klingt man sich da ein, weil das ist jetzt gerade in und dran, weg mit ihm. Und unser Herr musste sogar erleben, dass seine 12 Jünger sich von ihm verabschieden, als es ganz schlimm wurde und man ihn im Garten Gethsemane gefangen genommen hat. Ich frage jetzt dich, wie ist das mit dir? Kennst du diese Gedanken der Niederlage? Wie gehst du damit um? Wie hast du es bisher gehandelt? Oder wie gehen wir als Leiter um, wenn wir bilanzieren und sagen, wie war mein Dienst und was sagen meine engsten Freunde in der Gemeinde, was sagt die eigene Frau oder. Natürlich ist es so, dass da, wo Menschen zusammen sind, große Erwartungen an den Leiter da sind. Die waren auch an Jesus gerichtet. Aber auch Jesus musste merken, dass wenn man die Wahrheit sagt, wozu er gekommen ist und es den Leuten nicht passt, dass obwohl man die Wahrheit gesagt hat, Leute sich von einem wenden. Man sollte in dieser Zeit schon, zur Zeit Jesu, nur das predigen, was sie gerne hören. Und jetzt predigt er aber das, was der Vater ihm gesagt hat zu predigen. Und die Leute sagen, nee, der ist zu gesetzlich oder der ist zu hart, der ist überdreht, wovon spricht der? Und sie wandten sich von ihm ab, sodass er zu guter Letzt seine 12 Jünger, Johannes 6, Vers 66 rum, steht diese Geschichte, fragte, wollt ihr auch gehen? Das ist kein Klammern, kein Halten, ihr müsst aber wie so ein Taubenzuchtsvereinspräsident, der Mitgliederschwund hat und da nochmal so eine Sammlungsrede hält, wollt ihr auch gehen? Als er hält ihn noch die Tür auf. Und so läuft es im Reich Gottes, nie mit Zwang. Immer in dieser Ehrfurcht, wenn Gott nicht in das Herz kommt und das Wollen schafft, dann hat es ohnehin keinen Wert. Und Petrus, der sein Leben Revue passieren lässt, bringt dann diese goldene Antwort, wohin sollen wir denn gehen? Er hat an sein Leben vor seiner Bekehrung gedacht, all die Sinnlosigkeiten, die er angestellt hat, all den Frust, wenn er morgens mit dickem Kopf aufgewacht ist und. Und dann denkt er an die Zeit mit Jesus und sagt, wohin soll ich denn gehen? Du hast doch die Worte ewigen Lebens. Wenn ich manchmal Christen gefragt habe, die dann frustriert waren, warum bist du in deine alten Verhaltensweisen zurückgefahren, Backslider, sagen die Amerikaner, bekommt man immer wieder so eine satanische Lüge zu hören. Die sagen dann so, ich habe doch mein Bestes getan. Ich habe gebetet regelmäßig, ich habe die Bibel gelesen, ich bin in die Gemeinde gegangen und andere würden sagen dann auch, ich habe da mitgearbeitet, ich habe mich investiert, ich habe gespendet und ich habe auch in der Schule Christus bezeugt, aber keiner ist zum Glauben gekommen. Ich habe alles dran gesetzt, nach Gottes Geboten zu leben, aber nie habe ich ein echtes Wunder erlebt, welches ich brauche. Und meine Gebete wurden auch nicht erhört. Und ich wurde nicht von diesem oder jenem befreit. Und nach den ganzen Anstrengungen bin ich einfach gescheitert. Ich habe keine Kraft mehr. Es passt alles nicht mehr zusammen. Und das darf man nicht einfach verdrängen. Das ist existent. Diese Auseinandersetzung zwischen Erfolg mit Jesus unterwegs und Misserfolg aus menschlicher Sicht, das kann manchmal Hand in Hand gehen. Und hier ist der Schlüsselvers, den sollten Christen auswendig können. Es steht in Philipper 1, Vers 29, wir glauben das ja, dass das durch den Geist Gottes inspirierte Wahrheit ist für unseren Glauben. Denn euch, gemeint sind hier die Christen in Philippi oder Esslingen, ist im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Ups, das müssen wir jetzt mal bedenken. Es ist auf jeden Fall ein Geschenk, an Christus glauben zu können. Seid ihr auch der Meinung? Es ist nicht auf unserem Verdienst gewachsen. Aber was ich bei dieser Satzbetrachtung natürlich tue, ich lese genau als Bibellehrer und sehe dort eine Reduzierung. Und zwar von dem, was wir immer als Größtes ansehen. Nicht allein an ihn zu glauben. Hä? Da kommt doch in Erinnerung, wenn ein Sünder Buße tut, steht in der Bibel, dann ist Fest im Himmel und die Engel jubeln und freuen sich alle über einen Sünder, der Buße tut. Und wir sagen, das ist doch das Größte, wenn ein Sünder gereinigt wird, Buße tut und an Christus seinen Erlöser glaubt. Und er, der Apostel Paulus, im Geiste Gottes sagt, nicht allein, nicht nur, könnte man sagen, an ihn zu glauben. Und relativiert dieses Großartige, dass ein Mensch an Christus glaubt. Was kann ihn jetzt noch kommen? Was kann denn den Glauben an Christus noch steigern? Sondern, und jetzt kommt dieses Ausrufungszeichenwort, sondern, und jetzt wird das obendrauf gepackt, was noch wichtiger ist und was man auch geschenkt bekommen kann, auch für ihn zu leiden. Diese Sichtweise, Christus ähnlicher zu werden, betrifft jetzt nicht nur verschiedene Heiligungsgrade, wie man es oft in der Heiligungsbewegung gepredigt lesen kann, sondern hier geht es darum, dass Christus in uns Gestalt gewinnt, wie er ist und wie er war, dass er auch Widerspruch ertragen konnte, ohne seine Mission sich hinzugeben, am Kreuz zu unterbrechen. Er hat auch Widerspruch erlebt, dass seine Jünger eben nicht von einem Tag zum anderen gläubiger wurden, sondern frustriert hat er mal gesagt, wie lange soll ich euch noch ertragen, wenn sie Gott klein machten mit ihrem Kleinglauben. Und obwohl er in seinem Team solche Schwachheiten merkte, hat er sie nicht verstoßen. So in seinem hohen priesterlichen Gebet sagt er in Johannes 17, Vater, die du mir gegeben hast, habe ich bewahrt bis zum Ende. Das ist das große Geheimnis. Nicht, wie sagt man, der Anfang wird gekrönt, sondern das Ende. Nicht, wie du gestartet bist im 100-Meter-Lauf, sondern wie du ankommst im 100-Meter-Lauf und. Ein Spiel dauert 90 Minuten, sagt jeder Fußballtrainer, und nicht eben 85, wo man noch 2-0 führt. Es wird also immer um das Finale gehen. Und hier werden wir jetzt konfrontiert mit einer Leidensbereitschaft. Passt nicht in unsere Gesellschaft, weil wir möchten guten Konsum und wir möchten, es soll schön sein, es soll gut gehen und es soll vorangehen und es soll auch leicht gehen. Am liebsten lieben wir Konsumchristendasein, denn so sind wir kulturell erzogen als Konsumenten im Land, um das Bruttosozialprodukt oben zu halten. Und wenn man nun aus dieser Gesellschaft Christ wird und ins Reich Gottes kommt, wird man lernen müssen, dass es hier ganz anders zugeht. Und die Botschaft, die ich hiermit einfach ja nur wiederhole, weil sie ja geschrieben steht, gehört aber zu den Botschaften, die Leute nicht hören wollen. Und ich sage mir wiederum, ich habe beobachtet, die Leute, die sich dieser Botschaft geöffnet haben, die kamen unter Segnungskräfte, die sie vorher nicht hatten. Die Leute, die sich dieser Botschaft stellten und im Leid lernten, Gott zu danken, dass er sie für würdig erachtet, abgelehnt zu werden um seines Namens willen, mit falschem Leumund versehen, obwohl man ehrlich und aufrichtig seinen Beitrag geleistet hat, das lieber zu ertragen, weil sie sich so mit Christus noch mehr verbunden fühlen, weil ihm Gleiches widerfahren ist. Als Jesus Dämonen austrieb, hat man ihm auch von frommer Seite gesagt, er ist doch mit dem Teufel verbunden, dass er die Dämonen da wegschickt. Also wie böse sind die Menschen manchmal um uns herum. So war unser Ausgangstext. Umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verbraucht. Da gibt es aber eben ein B-Teil in diesem Grundlagenvers und der heißt, doch mein Recht ist, und das ist wieder die hoffnungsvolle Aussage, das erste ist ehrlich, so ist die Bilanz, ich habe mich vergeblich abgemüht, ohne Ergebnis habe ich Kraft investiert. Aber mein Recht ist bei meinem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Damit wird uns klar und deutlich gesagt, dass es noch eine zweite Ebene gibt, aus der wir Kraft gewinnen für die Sache Gottes im Einsatz zu bleiben. Jakobus sagt das so im 5. Kapitel, Vers 11, wir preisen die glücklich, die ausgeharrt haben. Und vom Ausharren Hiobs, der wirklich durch Miseren ging, der schlimmsten familiären Art, wie man sich das vorstellen kann, erst verliert er sein Hab und Gut, dann verliert er seine 10 Kinder, dann fällt seine Frau vom Glauben ab, dann kriegt er eine schwere Hauterkrankung und sitzt nun da, einsam und verlassen, als einer, der mit Gott durchs Leben gegangen ist, von Gott jahrzehntelang gesegnet worden ist, außergewöhnlich, und jetzt sitzt er im Dilemma und sagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Herr immer da. So kann nur einer sprechen, der nicht verwöhnt ist, sondern der am Herzen Gottes bleibt, auch wenn es schwierig wird. Eine andere Stelle fällt mir ein, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bleibst du dennoch mein Gott und mein Teil. Das sind Haltungen, die sollten sich neu ausbreiten. Ich wünsche es euch, dass ihr alle stabile Christen seid, die die Sache des Herrn nicht abhängig machen vom momentanen Segnungserfolg, sondern ihr den Dienst für die Sache Gottes so bewertet, dass am Ende im Preisgericht im Himmel gesehen wird, was gut war und wofür es Belohnung gab und was durchgefallen ist. Warum wollen wir vor der Zeit unsere Beurteilung treffen? Wir werden daneben sein, denn Gottes Gedanken sind größer und weiter, all die Dinge zu sehen, auf die wir für ihn investiert haben. Jede Mühe, das ist meine Überzeugung, im Reich Gottes hat einen Sinn und wird auch von Gott wahrgenommen und belohnt. Das kann das Glas Wasser sein an einem Nächsten, das kann der soziale Akt sein, in seine Familie noch ein Pflegekind aufzunehmen. Das können so viele Varianten sein und wir werden einmal staunen, was Gott alles für einen Lohn bereithält für die, die hier auf dieser Erde sich für ihn hingegeben haben. Unser Mühen taugt nichts, das muss man ganz tief verinnerlichen, sondern es heißt, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, aus ihm diese Freudenkraft zu bekommen, dass man sich selber zuschaut, dass man so ist, wie man ist. Frucht kommt nur durch den Heiligen Geist, das wird man verinnerlichen und auch nur noch darauf setzen und sich immer unwichtiger nehmen. Das ist das, was Paulus sagt mit dem, dass er sich selbst nicht groß achten will, welche Befindlichkeiten ich heute habe, ob ich nun Lust habe, dem Herrn zu dienen oder nicht. Er sagte, das ist nicht entscheidend. Er hat begriffen, was Jesus gesagt hat, wer sein Leben verliert, der gewinnt es. Er brachte Sätze wie, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Die Uhr gibt mir noch eine Chance, hier vielleicht eine kleine Episode einzuführen. Ich habe selbst die mehr Ergebnisse gesucht vom Herrn, weil ich wirklich 4 Jahre hochaktiv mir nichts gönnte und nur die Sache des Herrn. Ich habe jeden Haushalt angeklingelt in Tostedt, wo ich war, und habe mit den Leuten das Gespräch gesucht, aber die sind wirklich nur ganz vereinzelt gekommen und nicht wiedergekommen. Dann kam diese große Zäsur, dass ich sage, Herr, nimm das weg, was deinen Segensfluss hindert. Und dann hat er mir eine 5-jährige Leidenszeit gegeben, die geschah während einer Bibelstunde. Ich wurde schwach, das fuhr runter, alles geistliche Bemühen vom Besuchsdienst über Bibellesen, über Predigtvorbereitung, über Seelsorge mit Menschen, das alles war mir zu viel. Und ich hatte maximal Kraft noch für eine 5-Minuten-Predigt. Dann schaffte ich immer nur meine Einleitung, weil ich jede Predigt ausgeschrieben habe, seitenlang, und dann immer schön systematisch vorging und so in Selbstkontrolle diesen Dienst durchführte. Und Gott erlöste mich in diesen 5 Jahren, weil ich es nicht mehr kraftmäßig konnte, von diesen ganzen Selbstkontrollen und Selbstdisziplin und Selbstvorstellung, wie was abzulaufen hatte. Ich brauchte das. Dass das 5 Jahre dauerte, war hart, gebe ich zu. Ich habe auch Abkürzungen gesucht, alle gesalbten Gottesleute aufgesucht, sie gefragt, ob sie mir die Hände auflegen, damit es mir besser geht. Ich habe aber bald begriffen, ich bin in der Schule Gottes, weil ich ihm gesagt habe, mach was aus mir. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so massiv mit Leid verbunden ist. Und ich erinnere mich an eine Evangelisation, die ich wagte, das erste Mal wagte. Und ich weiß nicht, wie oft ich auf einem Parkplatz war für 400 Kilometer, weil ich keine Kraft hatte, da anzukommen. Letztendlich habe ich es geschafft, Merkenfritz bei Frankfurt. Das ist da nördlich im Hunsrückgebiet, glaube ich. Und da gab es eine Gemeinschaftshalle, eine Gemeinde von, weiß nicht, 40 Leuten oder 30 Leuten. Und die hatten die Stadthalle, kann man nicht sagen, vom Dorf die Gemeinschaftshalle. Die war vielleicht doppelt so groß wie dieser Saal. Gemietet. So, und dann sollte ich der Gastsprecher sein und es sollte jetzt was passieren vom Herrn. Ich hatte nur 3 Abende. Den ersten Abend habe ich gepredigt und war nach 5 Minuten fertig. Es war sowas von peinlich, aber ich dachte, Herr, ist egal, ich diene dir. Du kannst, das hatte ich mittlerweile begriffen, aus wenig auch was machen. Der Herr vermag zu wirken durch viel und wenig, ne? Wenn man immer nur denkt, wenn man ganz, ganz fleißig und ganz, ganz doll, dann könnte der Herr wirken. Das wurde komplett umgekehrt. Und dann, wenn ich mich ganz stark und vollgeistig fühlte, dann wird auch der Herr wirken. Diese andere Seite, mit dem Herrn zu leiden, in Schwachheit etwas Großartiges zu tun, war Jesus am Kreuz schwach? Er war schwach und tat aber etwas außergewöhnlich und einmaliges, großartiges, was Milliarden von Menschen einmal feiern werden, von Ewigkeit zu Ewigkeit. So, es geht nicht immer um unsere momentanen Gefühle und unsere Kondition und Selbsteinschätzung, sondern es ging um mehr. Jedenfalls habe ich da am zweiten, habe ich dann dem Gastgeber gesagt, er soll mich in Ruhe lassen und ich will auch nicht essen. Ich trieb mich nur im Wald und in den Wiesen rum und versuchte irgendwo diese Kraft zu kriegen. Und am zweiten Abend waren nicht nur 20 wie beim ersten da, sondern da waren vielleicht so 70, 80 Leute. Wahrscheinlich hat sie rumgesprochen, da kannst du hingehen, das ist nur eine kurze Predigt. Und ich habe auch nur wieder 5 Minuten geschafft, da musste ich mich hinsetzen und der gastgebende Pastor hat mich schon mit vielen Fragezeichen angeguckt und ich habe nur gesagt, Georg, mehr ist jetzt nicht drin. Jetzt müsst ihr singen und beten oder schließt du dich an. Es war peinlich. Ich starb quasi in meinem Ruf vor den Leuten. Denn ich kam aus einer Gemeinde, wo ich gemerkt habe, dass meine Schwachheit Gott kein Hindernis ist, das Werk voranzubringen. Mehr als ich mich stark fühlte. Und dieser 180-Schwenk im Kopf und im Herz ist bei mir, also ich bin da wahrscheinlich schwer von Kapie, dass Gott mich da 5 Jahre lang wirklich in dieser Drangsal ließ, ohne Besserung. Ich habe den Arzt nur 2-mal aufgesucht und er sagte mir, Herr Elze, Sie haben die Verfassung eines Mannes, der gerade sein Haus gebaut hat, Karriere gemacht hat im Beruf und eine Ehescheidung hinter sich hat. Ich sage, alles stimmt nicht. Ich habe keine Karriere gemacht. Ich habe 4 Jahre vergeblich gearbeitet hier in der Gemeinde und ich wohne in einer kleinen 2,5-Zimmer-Wohnung mit 2 Kindern und habe eine glückliche Ehe. Ja, dann weiß ich auch nicht. Und da wusste ich, ich habe es mit Gott zu tun. Er will mich entleeren von allen meinen guten Fähigkeiten, von allen meinen Disziplinen, von meinem Können, von meinem Selbstvertrauen. Und natürlich jetzt, wo ich die Heilige Schrift reichlich gelesen habe über die Jahrzehnte, ist es mir sonnenklar, wenn ich die Bibel aufstehe, bestimmte Biografien, dann sehe ich das messerscharf, was der oder der gerade durchmacht. Gottes Hand hat ein großes Ziel, uns von unserer Haltung her zu säubern und zu verändern, dass alles, was wir tun und planen für den Herrn, wirklich dann bei ihm landet an Ehre und Herrlichkeit. Und wir nicht so heimlich. Ich sage euch mal, was peinlich ist. Ich habe am Anfang, in den ersten 4 Jahren, solche Ohren gehabt, um zu hören, ob irgendeiner meine Predigt toll fand. Aus heutiger Sicht, wie jämmerlich ist das? Versteht? Mitzumachen im Reich Gottes und dann das Lob bei den Leuten abkassieren zu wollen. Man kann das nicht verhindern, das weiß ich bis heute, dass Menschen einen loben und ehren und so, aber man muss doch abends, wenn man ins Bett geht, wissen, wo das Lob und die Ehre hingehört. Nämlich zu unserem Gott, von dem alles Gute kommt. Selbstverwirklichung wird im Reich Gottes keine Verheißung haben. Es ist tatsächlich andersrum. Und jetzt mache ich euch sicherlich auch traurig und so, aber das macht ja nichts, denn diese Traurigkeit könnte zu einer Fröhlichkeit mutieren. Davon bin ich überzeugt, dass man inmitten des Leides eine Dauerfreudigkeit des Heiligen Geistes in sich trägt und so auch über Mauern springt, die sich emotional oder psychologisch aufbauen wollen. Zurück nach Merkenfritz, der dritte Abend kam und das war der letzte, der Saal war knüppeldicke voll. Ich weiß nicht, waren es meine Wald- und Wiesengebete, wo ich da vor dem Herrn gerungen habe, doch die Decke von diesem Ort zu nehmen oder keine Ahnung. Jedenfalls stehe ich da vor diesen Leuten, der Saal voll, die haben ihre Kinder mitgebracht, weil sie kein Kindermädchen hatten. Der Ort hatte ja nur 400 Einwohner. Und dann habe ich angefangen zu predigen. Johannes 10, Vers 11, sagte der Herr, darüber predige. Und ich habe keine Predigt vorbereitet. Ich habe nur den ersten Text, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu rauben und zu verderben. Ihr kennt den Text. Und da habe ich denen ein paar Sätze über den Teufel, über Okkultismus gesagt und so weiter und solche Verbindungen. Und dann sagte mir, Pastor, später, die Okkult ging auch um den Saal draußen und dies und das. Ist doch egal, was interessiert dem Licht, wie viel Finsternis da ist. Ich habe dieses Teil abgeschlossen, mir wurde schwindelig, das heißt, ich sah nichts mehr, ich hielt mich an der Kanzel fest, aber ich war mir mittlerweile sowas von egal, kippe ich um, dann kippe ich um. Hauptsache, ich mache meinen Job für den Herrn. Also ich war ein Stück weit schon selbst erlöst. Und dann sage ich, als ich merke, die Kraft schwindet, und dann möchte ich euch noch von Jesus sagen. In dem Moment kam Kraft vom Himmel und ich konnte wieder mit klarem Blick die Leute anschauen und es strömte aus mir heraus, wer Jesus ist, dass er das Leben bringt, Wiedergeburt bringt. Und während ich predige, laufen Kinder nach vorne, schreiend unter Tränen, taten Buße. Und die Erwachsenen kamen nach und nach und ich dachte, oh, was ist jetzt hier los? Der Herr hat etwas durchbrochen. Und das Werk des Herrn blühte auf. Viele Wunder geschahen, die ich jetzt nicht alle erzählen kann, aus Zeitgründen. So ist unser Herr, wenn wir bereit sind, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Deswegen rate ich euch, seid nicht so empfindsam. Übergebt dem Herrn euer mimosenhaftes Wesen, falls ihr eins habt. Sucht den Herrn und bringt ihm seine Ehre zurück, die ihr geklaut habt. Ich jedenfalls musste all diese inneren Prozesse gehen, um Veränderungen zuzulassen. So stehe ich heute vor euch und kann euch sagen, dass der Herr vermag, vieles zu wirken, auch durch wenig. Und ich kann vor euch sagen, dass nicht alles, was in unseren Augen groß ist, es wirklich ist. Und ich kann euch auch sagen, dass nicht alles, was gering erscheint, wirklich gering ist. Ich bin vielmehr der Überzeugung, wie ich es hier im Text niedergeschrieben habe, dass das, was wir im Glauben an Jesus und sein Wort taten, Frucht bringen wird. Auch wenn wir es nie sehen werden auf dieser Erde. Es ist so unerschütterlich in mir aufgebaut worden von Gott. Das ist nicht Studiumsergebnis, das ist Lebensergebnis mit Jesus. Und deswegen, weil man das weiß, gibt es ja auch keinen Grund, frustriert zu sein oder hoffnungslos zu sein. Wir wissen ja, dass das ganze Reich Gottes sich bis zu einer Vollzahl dynamisch weiterentwickeln wird, bis Jesus wiederkommt, die Zeit der Gnade abschließt und seine Leute mit sich nimmt. Und es ist ja wie so in einem Marathon, wo man quasi das Ziel schon vor Augen hat. Israel wird gesammelt seit 60 Jahren, da ist Dynamik drin, Weltgeschichte wird erfüllt, die prophezeit worden ist, viele Dinge sind da, noch ist die Zeit, noch ist Tag, wo man das Evangelium verkünden kann, noch können wir unsere Strahlkraft nach außen bringen, in die Finsternis der versündigten Leute. Und in diesem dürfen wir alle mitmachen. Und jetzt bitte bist du dran zu sagen, warum nicht? was für große Schwierigkeiten hast du, engagiert für das Reich Gottes dich einzugeben. Ich würde dich gerne mal auf eine Erweckungsreise nach Sao Paulo mitnehmen und dort, also hättest du bei sein sollen, die mussten auf einen Flughafen, ausgedienten Militärflughafen, weil da über 60.000 Leute zusammenkamen, um das Evangelium zu hören. Und wenn du dann siehst, wie die ganzen Mitarbeiter wuseln, machen und tun, oder die Gebetsnächte in Lagos, da in Nigeria, wenn die von 8 Uhr abends bis morgens um 5, dann geht die Sonne auf und dann sage ich, was machen die jetzt? Ja, die gehen jetzt nach Hause, holen eine Mamba-Kartoffel, damit die Familie versorgt ist und gehen zum nächsten Einsatz für den Herrn. Also die müssen kein Fahrrad putzen, weil sie keins haben, die müssen keine Ferienwohnung sanieren oder irgendwas, die haben das alles nicht. Die sind befreit von den Dingen dieses Lebens und leben zuerst für das Reich Gottes. Und da würde ich einfach, das ist ein angenehmer Kulturschock, den Fleiß dieser Leute zu sehen, wenn sie im Geiste unterwegs ist. Von wegen und faule Afrikaner oder so. Leute, es ist die Sache des Herrn, Menschen lebendig zu machen in seinem Sinne. Nicht alles Geringe ist wirklich gering. Und ich meine, wir sollten an dieser Stelle Paulus reden lassen. Der Herr gebe ihm, dass er vom Herrn Barmherzigkeit finde an jenem Tag. Und wie viel er in Ephesus diente, weißt du noch viel besser als ich. Du und mein Kind sei auch stark. Wir brauchen Vorbilder, die für die Sache Gottes sich einsetzen. Und wenn du unmittelbar keinen hast, dann such dir jemanden. Ich habe das auch gemacht. Ich habe mir Vorbilder gesucht, habe mich mit ihnen angefangen zu identifizieren, habe ihre Vorträge gehört oder ihre Bücher gelesen und habe mich so mit ihnen an meinen Kaminofen gesetzt, quasi als wären sie bei mir. Auch verstorbene Leute wie Wigglesworth oder wie unser Hofprediger in London, Charles Spurgeon und so weiter. Ich wollte nur eins, ich will inspiriert werden von Menschen, die mit Jesus durch dick und dünn gegangen sind. Du sollst wissen, dass wenn du etwas von Gott weitergibst, es kehrt nicht leer zurück. Wir brauchen diesen Mut. Mir sagte ein junger Mann, der sich für Jesus wirklich hingegeben hat und Fahrschule macht, sagt der Pastor, gib mir einen Rat. Ich bin davor, die Fahrschule zu wechseln. Ich habe jetzt die erste Fahrstunde hinter mir und der Fahrlehrer, ständig lästert er den Namen Gottes. Ach Gott, oh Gott, und das jetzt. Ach Gott, nein, was machen Sie denn da? Und die müssen den Schock. Das ging fast eine Stunde so. Ich sage, da gehe ich nicht wieder hin. Ich sage, Rainer, da gehst du wieder hin. Gib dem Mann doch mal einen Tipp. Sag ihm doch mal das erste Gebot und die Ausführung dazu aus 2. Mose 20. Der hat das gemacht. Er sagt, Herr Fahrlehrer, ich schätze sehr Ihre Kompetenz, aber ich möchte Ihnen einen Tipp geben. In den Geboten steht, dass wenn man den Namen Gottes unnützlich führt, dass einem das schlecht bekommen wird. Und er sagt, meinen Sie wirklich? Ich wollte doch nur locker und flockig sein. Er hat es nicht mehr gemacht. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Wir aber haben Angst, dass unser Ruf beschädigt wird, wenn wir gegen das predigen, was sich verformt in unserer Gesellschaft. Komm, nimm dich nicht so wichtig. Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche, ein viel zitierter Missionstext, denn da wirst es nach vielen Tagen wiederfinden, Saat und Ernte. Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen Geringen getan habt, das habt ihr mir getan. Paulus, lasst uns im Guten tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Ich habe unsere Sozialpädagogen und Lehrer zusammengeholt in der Gemeinde und habe gesagt, ihr erlebt immer mehr Kinder mit so viel Widerspruch, mit so viel Frechheit, mit Gossensprache, so viel Rebellion, die sie mitbringen. Ich möchte für euch beten, ich möchte euch stark reden, dass ihr nicht müde werdet, in diese Kinder mit Liebe zu reagieren. Mit einer konsequenten Liebe, die Interesse zeigt an Veränderung dieser kleinen Kerlchen und Mädchen. Ich meine, wer liebt, macht keine Fehler. auch da, wo man mehr oder weniger keine Kraft mehr hat zum Lieben, wenn man dennoch liebt. Die Liebe ist die stärkste Kraft auf dieser Erde. Und das gilt für alle großen Problemfälle. Ich hoffe, du hast keinen in deiner Familie. Aber es gibt Frauen, die sind dem Herrn ergeben, haben Alkoholiker zu Hause, der sie schlägt. Und dann ist die Frage, ob man eben auch zurückschlägt mit Wort oder Tat oder wie auch immer. Und ich sage, die Liebe ist die Kraft, die stärker ist als das Böse. Das Böse will in dir Böses wecken, dass du auch mit Bösem reagierst. Aber wir sind Überwinder. Wenn Gemeinden oder Kirchen schlecht über uns reden, wir segnen diese Kirchen. Wir wünschen ihnen, dass Gott ihnen Gnade gibt, weil wir wissen, das ist der Herzschlag unseres Herrn. Gott hat durch Jesus für Israel gebetet und er hat sich um Israel gekümmert nach seiner Auffahrt. Er hat den Heiligen Geist auf Jerusalem gesetzt, dort, wo man ihn erwartet hat. Und Tausende haben zum Glauben gefunden. Die Liebe hört eben nicht auf. Ich möchte dich herzlich bitten, meine Geliebten, seid fest und unerschütterlich. 1. Korinther 15, 58. Überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Und da seht ihr, wie die Urgemeinden gearbeitet haben. Das ist kein Brief an Pastoren, das ist der Brief an die Christen in der Korinther Gemeinde. Seid überreich in dem Werk des Herrn. So ist es das ganz Normale, dass wir unsere Strahlkraft darin finden, wenn wir das Wort Gottes praktisch werden lassen. Ihr wisst, was die erste Gemeinde getan hat? Die war fleißig in der Versammlung. Täglich waren die zusammen. Gehst du in Erweckungsgebiete, wirst du genau das Muster wiederfinden. Die kommen täglich, ist das Haus des Herrn gefüllt. Mit mehreren Gottesdiensten am Tag. Da ist ein Drang. Wo ist es schöner als in der Gegenwart des Herrn? Es gibt keinen besseren Platz, keine noch so großartige Diskothek oder der beste Strand kann das ersetzen als die Gegenwart des Herrn. Und da ist der Hunger des Volkes Gottes, in der Präsenz Gottes zu sein. Wenn du das nicht magst, warum willst du in den Himmel? Da wird das dauerhaft sein, die Präsenz Gottes. Und die kann man aufsuchen. Wer sucht, wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan, alternativlos. Und wer bittet, dem wird gegeben, lehrt Jesus in Lukas 11 in Bezug auf den Heiligen Geist. So stehen wir hier vor ihm an diesem Abend und wollen unser Herz prüfen lassen vor ihm. Vielleicht seid ihr, wenn ihr wollt, so gut und steht einmal auf und wir nehmen noch eine Zeit, wo wir dem Geist Gottes unter uns Raum geben zu wirken. Du hast gesagt, Vater im Himmel, wen soll ich senden? Wer will für uns gehen? Ich danke dir für die Frauen und Männer, die sich Zeit genommen haben, an einem Samstagabend in dein Haus zu kommen, um dich zu ehren, weil du da bist, wenn man in deinem Namen zusammenkommt. Ich weiß, dass du mit ihnen Geschichte schreiben willst, die noch nicht geschrieben wurde. Aber du siehst auch, was aufhält. Und Herr, du kennst deine Leute am besten, weißt, warum du mir diesen Text aufgelegt hast zu predigen. Du kennst deine Mitarbeiter, die müde gelebt worden sind durch die Reaktionen anderer, durch Undankbarkeit im Umfeld, durch Gedanken aus der Finsternis, durch Versuchungen, denen sie nicht widerstehen konnten. Leute, die mal wirklich von dir frisch unterwegs waren, sind Zuschauer geworden. Und du bist in unserer Mitte und fragst dein Kind, was hat dich aufgehalten? Was hat dich aufgehalten? Bring mir doch deine Enttäuschung. Sprich mit mir darüber, damit ich dir antworten kann. Damit ich dir meine Gedanken ins Herz legen kann. Und damit ich den Schmerz der Enttäuschung aus deinem Herzen rausnehmen kann. Und da, wo du bitter geworden bist, weil man dich bitter behandelt hat, sollst du wissen, ich reiße die Wurzeln der Bitterkeit aus deinem Herzen. und du wirst wieder neue Kraft bekommen und Dinge gerne tun, weil ich dir die Kraft dafür gebe. Und du sollst blühen in meinem Reich und du sollst wirken durch meine Kraft und meine Weisheit unter den Menschen. Und ich will dir Gelingen geben und dich erretten von deiner Tradition und deiner letzten Kraftbemühung, mit der du versuchst, mir zu gefallen. Das war jetzt ein prophetisches Wort und ich möchte dich fragen, ganz direkt: Hat dich an diesem Abend der Herr angesprochen und hast du gemerkt, dass er sich um deine Herzenshaltung kümmern will? Bist du, warum auch immer, von dem, was wir bisher betrachtet haben an diesem Abend, betroffen, dass dir Kraft verloren gegangen ist, Enttäuschungen in dein Herz gekommen sind? Dann wäre es an der Zeit, dich dem Herrn zu stellen. Oft zitiert, aber dennoch wahr, immer noch, heute, wenn du seine Stimme hörst, wenn dein Herz brennt und du spürst, etwas magnetisiert mich, etwas gewinnt an Aufmerksamkeit in mir zu dem Gesprochenen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann blockiert nicht, verstockt euer Herz nicht, sondern reagiert. Und ich möchte einmal ein erstes Gebet starten für die Leute. Ich möchte mit euch zusammen zu Jesus gehen und ihn bitten, dass er seinen Arm unter euch bewegt, wenn ihr merkt, dass euer Herz enttäuscht werden muss. Weg mit den Täuschungsgedanken, die in euch reingekommen ist. Weg mit den Verletzungen, die in euer Herz reingekommen sind, wo ihr dem Herrn einst gedient habt und Mattigkeit über euch gekommen ist. Mit euch möchte ich zusammen vor den Herrn treten. Ich muss wissen, wen das betrifft. Hebt mal beide Hände, damit ich sehen kann, für wen ich hier beten soll. Der Herr wird deine Hände auch sehen. Komm, wir freuen uns für jeden, der jetzt Gnade holt für sein Leben. Es geht doch darum, dass der Herr sein Werk in dir verbessern kann. Ja, hab doch keine Menschenfurcht. Es geht um deinen Herrn und dich. Es geht auch um deine Zukunft in seinem Reich. Und jetzt, während du seine Hände zu ihm emporhebst, rate ich dir Folgendes. Sage nicht irgendwelche traditionellen Gebete, sondern sage ganz aufrichtig den Grund, warum du deine Hände zu ihm emporhebst. Keine langen Vorträge. Sag ihm die Stichworte. Herr, du weißt, damals dies und das, und es tut heute noch weh, oder was auch immer dein Inhalt ist. Rede jetzt still im Herzen zu ihm. Er hört dir zu. O Vater, ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Ich weiß nicht, ob ich dich überfordere, aber ich würde gerne hier vorne mit euch beten. Ich möchte einen Aufruf machen, dass du auch symbolisch, die Bibel sagt, wenn Glaube in dir entsteht, dass Gott hilft, dann gib deinem Glauben ein Werk. Und das von deinem jetzigen Platz hier nach vorne gehen, wäre ein Glaubenswerk. Du willst eine neue Position bekommen. Und geh jetzt nicht auf mich zu in diesem Sinne, sondern komm einfach, stell dir vor, hier ist Gegenwart Gottes, hier ist Wolke vorne, hier sind Wirkungen, die auf dich warten. Und komm rein in diese Gegenwart des Herrn Jesus Christus. Ich lade dich ein, komm.